Dann trat der fein aussehende junge Schlossdiener Joschka hinzu und erzählte wortreich von seinem letzten Ausflug mit der gräflichen Familie in die Komitätshauptstadt, von wohltätigen Institutionen, Wohltätigkeitsbesuchen, Förderungen und Stiftungen. Er maß Djorka mit seinen zornigen blauen Augen, als fragte er provozierend: »Na, was sagst du dazu?« Terka saß wie auf Nadeln, schaute mal prüfend und mahnend zu Djorka, dann wieder von einer unerklärlichen Faszination ergriffen, zu Joschka, dessen buschiger Schnurrbart zitterte. Sie fürchtete sich wegen des Vaters und wartete dennoch gespannt auf Djorkas Antwort. Palu, Andris und Janci hatten sich Zigaretten gedreht und rückten ihre Stühle näher. Joschka trommelte ungeduldig auf die Bank. »Ich glaube dir ja, dass die Frau Gräfin als Mensch sehr gut ist und sich Mühe gibt, eine richtige Ungarin zu sein«, begann Djorka vorsichtig, jedes Wort betonend. Joschka hörte mit Trommeln auf und spitzte die Ohren. Djorkas Blick schweifte in die Ferne. Vom Garten aus konnte man einen großen Teil der Tonja überblicken. »Ich glaube auch, dass die gräfliche Familie gut ist und an vielen Orten und Gelegenheiten ihre Mildtätigkeit«, er betonte jede Silbe dieses Wortes, »beweist. Sie kann das ja, steht doch der größte Teil des Ertrages dieser überaus großen Tonja zur alleinigen Verfügung ihrer Familie und nutzt sie es zum Großteil für ihre persönlichen Bedürfnisse.« Djorka schniefte, blickte scheinbar versonnen zu den Gesindehäusern. Seine Nasenflügel bebten gefährlich, als er fortfuhr. »Aber schau dir einmal diese beiden Häuser an. Hier wohnen die landwirtschaftlichen Angestellten. Hier und in den beiden anderen Gebäuden weiter unten wohnen je 30 bis 32 Familien, je nach Bedarf. Die meisten haben Kinder und nicht nur kleine. Dort drüben aber, in den mindestens gleich großen Gebäuden, werden Pferde gehalten, weit weniger als hier Menschen. Du weißt es auch. Wir pumpen als Kinder doch zusammen Trinkwasser für die Pferdeställe. Ich spreche von den gewöhnlichen Arbeitspferden, nicht von den Reitpferden im luxuriösen Reitstall beim Schloss. Beide siehst du täglich. Was denkst du dir dabei? Menschen, Ehepaare mit Kindern wohnen schlechter als Tiere. Ist das etwa die Güte, die du so sehr lobst, dass man die Menschen so hält, die das alles hier erschaffen?« Djorka wies mit dem Arm einen Kreis, wie um die gesamte gräfliche Tonja anzudeuten. »In der Schweiz wollte mir kein Mensch glauben, dass auf einem gräflichen Gut die Angestellten so leben müssen.« »Hör auf«, rief Joschka. »Auf manch anderem Gut geht es dem Gesinde weit weniger gut als hier. Ich sah das, als wir mit den Herrschaften andere große Güter besuchten. Hier war es immer besser. Der liebe Gott hat es gut mit uns gemeint und wir sollten klug sein und uns in unser Schicksal fügen.« Terka, die bemerkt hatte, wie sich die Stimmung vergiftete, nahm ihren Bruder beim Arm. »Djorka, wenn du bald wieder einrücken musst, dann sollten wir heute Nachmittag die Eltern besuchen.« Joschka, der Schlossdiener, war mit düsterem Gesicht aufgestanden. Seine leicht abstehenden Ohren waren gerötet. »Warte«, sagte Djorka mit nach innen gewandtem Blick, »das tolle Waisenhaus in der Provinzstadt, das unsere mildtätige Frau Gräfin gestiftet hat.« Wieder schnaufte er. »Müsste sie gar nicht unterhalten, wenn sie die landwirtschaftlichen Angestellten besser entlöhnen würde, so dass sich die Frauen nicht zu Tode schuften müssen, um die Familie ernähren und bekleiden zu können. Zugegeben, das Korn, das sie als Teil des Lohnes erhalten, reicht für das Brot für das ganze Jahr. Aber der Barlohn reicht kaum für einen Anzug pro Jahr für den Mann, geschweige denn für die Kinder. Gut, man teilt uns Land zum Bebauen zu. Gut, wir dürfen Tiere halten, auch das stimmt. Uns geht es tatsächlich besser als Arbeitern auf anderen Gütern. Jede Familie hat einen Stall mit Platz für eine Kuh, eine Handvoll Schweine, ein Dutzend Gänse und einer Kammer. Aber das und überhaupt die meisten Lebensmittel müssen die Frauen im Schweiße ihres Angesichts aus dem Boden erschaffen, weil die Männer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Dienst sind. Ich weiß doch, wie es zu Hause zuging. Und jetzt bleib und warte, bis ich fertig gesprochen habe«, stampfte Djorka, als er sah, dass Joschka sich empört zum Gehen wandte. »Denn du hast angefangen.« Dann fuhr er fort. »Wir hätten das ganze Jahr über nackt und barfuß herumlaufen müssen, wenn unsere Mutter mit den wenigen Tieren, die man hier halten darf, nicht permanent mit übermenschlichem Einsatz gearbeitet hätte. Die letzte Gans hat sie gemästet, gestopft und verkauft, um für uns Stiefel kaufen zu können. Auch die Hühner und Eier hat sie verkauft. Für uns blieb nichts davon übrig. Deshalb ist sie so jung gestorben, genau wie die Tante und die Nachbarinnen. Sie starben an Überarbeitung und Unterernährung. Sie sind selber schuld. Niemand schreibt ihnen vor, so viele Kinder zu haben, gab Joschka zurück. Und nun waren auch seine Wangen rot. Mit 2, 3 Kindern reicht auch der Barlohn für ein anständiges Leben. Dazu kommen die Vergünstigungen. Man lebt gut hier, merk dir das, oder zieh weg. Er selbst war Vater von 4 Kindern, die beiden Älteren im Schulalter. Die gräflichen Familien haben genauso viele Kinder wie wir. Sie können sie sich leisten, das ist der Unterschied, konterte Joschka. Sie können sie sich leisten, äffte Palo ihn nach, weil wir für sie schuften zu genau jenen Bedingungen, die Djurka schildert. Hör mal, Joschka, kam Djurka stattdessen aufs Waisenhaus zurück. Unsere Mutter ist auch gestorben. Terka war gerade mal 3,5 Jahre alt, ich 5. Glaubst du, wir hätten unsere Mutter gekannt? Die ehrwürdige Gräfin war kaum mehr als 4 Monate alt, als ihre Mutter starb. Ihr Vater starb 3,5 Jahre später. In eurer Bauernrebellion ist er umgekommen. Sie war noch nicht 4 Jahre alt und hatte keine Familie mehr. Gar keine, verstehst du? Niemanden. Keine Geschwister, keine Eltern. Deshalb war es ihr so wichtig, ein Waisenhaus zu stiften. Sie hatte ihre Villa, ihre Diener, Kammerzofen und Privatlehrer. Sie waren nicht allein. Wir vom Staubvolk haben für sie gearbeitet, gab Djurka zurück. Und ihr habt einen Vater gehabt, ältere Brüder, ein Daheim, Ställe, eine Lebensmittelkammer. Auch für euch wurde gesorgt. Joschkas Stimme grollte drohend. In eurer Bauernrebellion ist der Vater der Gräfin umgekommen. Hast du noch nicht begriffen? Und nun wollt ihr wieder eine anfachen. Seid ihr etwa Kurukok? Wollt ihr wieder die Türken holen? Habt ihr nicht schon genügend Schaden angerichtet? Komm, Djurka, gehen wir lieber, bat Terka erschrocken. Wartet mal, kam Andres Stimme leise und sinnierend, beinahe wie zu sich selbst. Die Frau Gräfin weiß doch von unserer Lage. Sie will schon lange etwas dagegen tun, doch man sagt, es ist ihr zu schwierig. Ist Wollen und Nichtstun nicht auch schon ein Verbrechen? Djurka warf seinen Kopf zurück und sein flammend rotes Haar leuchtete in der Sonne. Eine Krankenstation wie dieses Haus hier einrichten, würde ich nicht gerade als Nichtstun bezeichnen, gab Joschka zurück. Djurka gab endlich auf. Heiser fügte er an, hab keine Angst, wobei er Joschka mit entschlossenem Blick fixierte. Sobald der Krieg vorüber ist, werde ich zurück in die Schweiz fahren und meine Schwester nehme ich mit. Hier werden wir gewiss nicht stören. Djurka und Terka grüßten und entfernten sich. Wartet nur, ihr Satansverbündete, drohte ihnen der Schlossdiener hinterher. Andres und Palu drehten dem Schlossdiener ostentativ den Rücken zu und spuckten Tabakkrümel aus. Schade, dass Djurka nicht hierbleiben will, sagten sie einmütig, aber es würde ihm gewiss genauso ergehen wie Achim Andrasch. Sie schüttelten ihre Fäuste, streckten sie aber unwillkürlich in die Hosentaschen, statt sie zu erheben, aus Angst vor dem Schlossdiener. Ach was! Wozu immer so ängstlich, tadelte Djurka seine Schwester, als sie weitergingen. Glaubst du, es kann ewig so bleiben? Die Menschenwürde wird eines Tages ihr Recht fordern und siegen, genau wie einst in der Schweiz. Allein kannst du hier nichts ausrichten. Das Einzige, was du tun kannst, ist Vaterschaden, sagte Terka. Auch sie fürchtete um Djurka. Natürlich kann ich alleine nichts ausrichten, das weiß ich. Doch erzähl mir, wie war es mit jenem Achim Andrasch? Weißt du mehr davon? Terka besann sich und begann dann zögernd und leise zu berichten. Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich noch zur Schule ging, als Achim zum ersten Mal als Abgeordneter ins Parlament gewählt wurde. Ich erinnere mich viel eher an die Stimmung, an die verstohlene Freude und an den versteckten Jubel der armen Leute auf der Pusta. Und später an den Seufzer und das Gejammer derselben Leute, als sein Mandat wegen seiner freien und kühnen Reden im Parlament für ungültig erklärt wurde. Dennoch ist er 1910 wiedergewählt worden. Obgleich die Gegenpartei große Anstrengungen und Aktionen unternommen hat, seine Wahl zu verhindern. Achim war in jeder Beziehung zu kühn. Deshalb wurde er erschossen. Terka wollte ihren Bruder mit diesem kurzen Bericht von leichtsinnigen und schädlichen Reden warnen. Er jedoch sagte unerschrocken, »Schändlich ist das. Und was ist mit den Mördern geschehen?« »Sie sind freigesprochen worden.« »Das kann doch nicht wahr sein«, brummte Djurka und schüttelte den Kopf.